Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Podcast stadt-radio.de. Mein Name ist Bernd Kniel. Unsere heutigen Gäste sind die Initiatoren des Friedensbündnisses Förde. Was es damit auf sich hat und welches wichtige Datum und vor allem welche große Veranstaltung in rund 2 Wochen hier bei uns in Förde damit zu tun hat, werden wir von unseren Gesprächspartnern ausführlich in Erfahrung bringen. Herzlich willkommen, Marlies Wellmer und Markus Gehling.
Hallo.
Ja, guten Tag.
Wie geht's euch?
Bestens.
Ich kann auch nicht klagen. Wetter ist gut.
Wunderbar. Ja, so soll es ja auch bleiben. Hoffentlich auch am 8. Mai. Und damit habe ich gleich das wichtige Datum genannt, was ich vorhin in der Anmoderation erwähnt habe. Erzählt bitte.
Ja, das Wetter spielt schon mit eine große Rolle für das Großereignis im Raum Förde oder in unserer Stadt Förde am 8. Mai. Denn wenn die Sonne strahlt, werden wir alle strahlen und die Menschen Hand in Hand, 2000 brauchen wir dafür, nebeneinander stehen von dem Soldatenfriedhof an der Friedhofstraße bis zum Mahnmal Buschmannshof am Kindergarten.
Menschenkette Förde steht auf dem Plakat. Was hat es damit auf sich? Ja, und worum, was geht es überhaupt? Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen vielleicht den einen oder anderen haben, der mit diesem Datum 8. Mai jetzt nicht unbedingt was zu tun hat oder damit nichts anzufangen weiß.
Da bin ich sicher, dass es da eine ganze Menge gibt, die erst sagen, ja, 8. Mai habe ich schon mal gehört, aber was genau ist da? Ja, es ist halt der Jahrestag der Kapitulation Deutschlands 1945, der Tag, an dem der Krieg zu Ende ging. Offiziell, und an den Tag erinnern wir hier in Förde schon immer wieder, traditionell, seit langen Jahren. Und diesmal ist es halt der 80. Jahrestag. Das ist schon ein bedeutender Tag. Und manche sagen ja 80 Jahre, das ist ja jetzt auch eine komische Zeitspanne. Eigentlich wären wir ja bei 75 lieber dran gewesen, ein Dreivierteljahrhundert. Aber wenn ihr mal zurückrechnet, 75, das war im Jahr 2020 und da herrschte gerade Corona und da durften wir nicht mit allem Mann auf der Straße, sondern nur einzeln, da wäre das mit der Menschenkette nicht gegangen. Und dann haben wir jetzt ungeduldig mit den Füßen gescharrt 5 Jahre lang und haben gedacht, kriegen wir das dann noch wieder ins Bewusstsein der Leute nach 80 Jahren, aber ich denke schon, dass 80 Jahre auch eine gute Zeitspanne ist.
Jetzt lasst uns bitte erstmal einen ganz harten Cut machen, sagt man dann, glaube ich. Ich könnte mir gut vorstellen, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer erstmal gerne wissen, wer seid ihr überhaupt? Was macht ihr? Wie kommt ihr dazu? Mal, ich fange mal mit dir bitte mal an. Vielleicht so ein bisschen was zu deiner beruflichen Vita in Kurzform.
Ja, ich bin Jahrgang 1950, Nachkriegskind, wie wohl die meisten, die auf der Straße stehen werden. Auch kein Mensch, der Gott sei Dank den Krieg und die schlimmen Ereignisse, die ein Krieg mit sich bringt, selber erleben musste. Ich kenne das alles eben nur aus Erzählungen, aus Berichten und aus viel, viel Lesen, Filme gucken und bin so nach und nach zur Friedensbewegung gekommen, dann ganz drastisch in den Hochzeiten der Friedensbewegung in Deutschland, als es um den NATO-Doppelbeschluss und die Nachrüstungsdebatte ging. Da bin ich selber auf die Straße gegangen, war bei der großen Hofgartendemonstration dabei und in Förde hat es von 1981 bis 2001 die Friedensgruppe Förde gegeben. Die ist entstanden aus einer Freizeit mit dem Titel Auf der Suche nach Frieden. Diese Freizeit fand für Jugendliche von 14 bis 17, 18 Jahren damals in Dänemark statt. Und da war eine ganze Gruppe von Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums Förde, unter anderem unter diesen 40 Teilnehmenden seinerzeit, die im Anschluss an die Freizeit mit ihrem Geschichtslehrer Günther Bongert sich auf die Suche nach der Zeit des Nationalsozialismus hier in Förde gemacht haben. Und daraus ist die Friedensgruppe entstanden, zusammengewachsen. Ich war dann deren Sprecherin. Beruflich war ich 22 Jahre Lehrerin an der Hauptschule hier in Förde mit den Fächern Deutsch, Biologie und Evangelische Religion und anschließend noch 20 Jahre in Lobech an der Grundschule.
Und da, Markus, kommst du ins Spiel. Da habt ihr euch dann kennengelernt. Du warst dann in St. Marien in der katholischen Gemeinde in Lobech Pastoralreferent.
Genau.
Und da war dann zwangsläufig, kam die Zusammenarbeit mit der Grundschule zustande.
Genau, wir haben die konfessionsverbindende Brücke gemacht, sie als evangelische Religionslehrerin, ich als katholischer Pastoralreferent an einer Schule mit 95% türkischer Kinder. Also es war natürlich eine wunderbare Geschichte. Und mit der Thematik verbindet mich tatsächlich, ich bin das, was man dann Kriegsenkel, glaube ich, nennt. Bin 1967 geboren. Wenn ich jetzt so ein bisschen zurückgucke, das ist ja relativ knapp nach 45 gewesen. Konfrontiert mit Kriegsereignissen war ich dadurch, dass meine Oma keinen Opa hatte. Also ich hatte keinen Opa und der ist halt im Krieg geblieben. Und meine Oma hat auch nie wieder geheiratet. Die hat diesen Status der Kriegerwitwe immer gepflegt und traf sich tatsächlich auch jeden Sonntag mit drei anderen Omas aus der Nachbarschaft, die alle ihren Mann im Krieg verloren hatten, und die saßen dann immer beim Kartenspielen zusammen und haben auch viel über die Männer vor allen Dingen gesprochen, weniger über den Krieg, aber über die Männer.
Die nicht mehr da waren.
Die nicht mehr da waren. Das war für mich von daher auch ein Stück Selbstverständlichkeit, dass diese schreckliche Zeit nicht so ganz weit weg war, und mir ist das erst jetzt so angesichts meiner Kinder nochmal klar geworden, wie weit das für die auch schon weg ist, auch wenn es jetzt 80 Jahre sind. Also wir sind ja jetzt in einer Situation, wo Zeitzeugen, die noch berichten können, ihren Bericht beginnen mit den Worten: Ich war damals 9, als hier der Rheinübergang war. Aber ich war jetzt sehr erstaunt, wie viele Menschen tatsächlich noch Erinnerungen haben, wo wir ja die ein oder andere Gedenkfeier schon hatten.
Ja, da hast du mir gerade das Stichwort gegeben, andere Veranstaltungen, andere Gedenkfeiern. Diese Menschenkette, die geplante am 8. Mai, ist ja nicht die einzige. Ich könnte mir vorstellen, ist so eine Art Highlight, ein Abschluss dieser ganzen Reihe.
Ja.
Was habt ihr denn überhaupt alles geplant? Was ist schon durchgeführt? Das wird ja eine ganze Reihe an Dingen sein, an Terminen und Veranstaltungen, die da noch auf uns zukommen bzw. schon gelaufen sind.
Es gibt einen langen Vorlauf, also die ersten Gespräche haben Markus und ich schon geführt, 2023 schon. Mhm. Dann ging es weiter konkret mit einem ersten lockeren Treffen im November 2024.
Ich darf mal eben unterbrechen, die Idee kam von dir?
Ja, die Idee kam von mir. Und dann haben wir uns 2024 im November erstmals getroffen mit einem bunt zusammengewürfelten Haufen von Menschen aus den unterschiedlichsten Gruppierungen, Kirchen, ich nenne jetzt mal einige Omas gegen Rechts, dann auch Leute, die immer schon in der Friedensbewegung sehr aktiv sind, wie die DFGVK beispielsweise, Deutsche Friedensgesellschaft, Vereinigte Kriegsdienstgegner sind das und. Und haben uns dann zweimonatlich getroffen und jetzt in diesem Jahr 2025 monatlich. Und hatten die Idee und haben das auch durchgeführt, dass wir zugehend auf den 8. Mai in jedem Monat eine Veranstaltung machen würden. Da kann Markus weitersprechen, weil er und seine Frau nämlich im Januar den Auftakt gemacht haben im Bürgerhaus in Friedrichsfeld.
Mhm. Genau, da haben wir die Lebenserinnerung von Hilde Buschhoff gelesen. Die hat ein paar dünne Beziehungen, tatsächlich auch zu Förde, aber kommt von der Familie her aus Xanten. Und die hat drei Konzentrationslager überlebt. Die war in Westerbork, die war in Theresienstadt und die war in Auschwitz tatsächlich und ist zurückgekehrt. Zu Fuß und mit dem Fahrrad irgendwie von Auschwitz aus wieder nach Hause. Und hat dann im September 45 in Amsterdam aufgeschrieben, sehr auf den Punkt, was sie erlebt hat und wie sie es erlebt hat, mit sehr vielen interessanten Betrachtungen. Und das ist mir da sehr nahe gekommen, was sie geschrieben hat. Und das haben wir bei zwei Veranstaltungen im November schon, den ersten Teil, und im Januar den zweiten Teil im Bürgerhaus vorgelesen, um auch diesen Aspekt des NS-Regimes, wovon wir ja letztendlich befreit wurden, durchs Kriegsende da nicht zu vergessen und nicht nur dahin zu gucken, was haben denn die Deutschen erlitten durch diesen Krieg.
Das war die Auftaktveranstaltung für dieses Jahr.
Im Januar war das, und dann ging es im Februar weiter in der Stockholmer Schule mit einem wunderbaren Marionettentheater, Das Theater nennt sich Töfte. Es ist ein Mann, der kommt aus Halle in Westfalen. Der hat uns Erich Kästner und seine Mutter Ida und die Geschwister Klaus und Erika Mann nahegebracht unter dem Titel und konnten es einfach nicht fassen. Es war eine Gegenüberstellung von zwei Perspektiven auf das sogenannte Dritte Reich. Die Mann-Geschwister, die mit ihren Eltern zusammen emigriert sind in die USA, und Erich Kästner, der sich entschlossen hat, in Deutschland zu bleiben und in Berlin dabei stand, wie seine Bücher verbrannt wurden. Und das war so wunderbar gemacht mit den Marionettenfiguren, dass es ein Genuss war, dem zuzuschauen. Und da kann ich jetzt im Vorgriff schon sagen, am 4. Mai, das ist ein Sonntag, um 15 Uhr wieder in der Stockumer Schule, wird dieser Mensch mit Marionetten für Kinder ab 8 Jahren ein Stück spielen über einen jüdischen Jungen. Und das Stück heißt Engel mit nur einem Flügel. Mhm. Dazwischen gibt es noch natürlich den März, den haben wir jetzt gerade gehabt. Da waren Michael Dahlmanns und ich eingeladen worden von der, ja, den Leuten, die aktiv sind in der Stockumer Schule, zu einem Gesprächsabend über Nationalsozialismus in Förde. Wir haben 1995 ein Büchlein gemacht, Alles eine Lüge, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Es ist wichtig, dass das Ausrufezeichen hinter dem Fragezeichen steht. Darin wird die Förder-Vergangenheit zwischen 1933 und 1945 beschrieben. Und Michael Dahlmanns, der Sohn des ehemaligen Direktors vom Fördergymnasium, und ich sind Mitschreiberinnen und Schreiber in diesem Buch und haben darüber an dem Abend mit dem Publikum gesprochen. Das war im März. Und im April?
Also das war Anfang April.
Das war Anfang Abend. April.
Und im März haben wir an den Rheinübergang gedacht. Stimmt. Der war ja vom 23. auf den 24. März.
Ja.
Und haben dafür vorbereitend auf unserer Facebook-Seite tatsächlich so Tagesereignisse beschrieben. Durften wir von einem neu erschienenen Buch abschreiben, was also Tag für Tag im Vorgriff auf den Rheinübergang vor 80 Jahren hier passiert ist. Sehr spannend, wie die Alliierten sich so langsam an den Rhein herangetastet haben, welche Kämpfe es gegeben hat und was dann konkret am 23. und 24. passierte. Und dazu haben wir eine Gedenkfeier in Mehrum gemacht, also am Schauplatz der ganzen Geschichte. Und da waren, ja, also ich sag mal sicher 150 Leute oder noch mehr. Da kamen auch von überall noch Leute so aus dem Dorf dazu, denen das doch wichtig war, dieser Ereignisse zu gedenken. Und es waren tatsächlich auch welche dabei, die es miterlebt haben.
Also das ist ein Punkt, da kommen wir gleich nochmal ein bisschen ausführlicher drauf zu sprechen, die Resonanz in der Bevölkerung. Das ist ja, glaube ich, für euch auch ein ganz wichtiges Anliegen, aber da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Du hast gerade gesagt Facebook-Seite, es gibt eine eigene Facebook-Seite. Wir werden gleich auch nochmal ein bisschen ausführlicher darüber sprechen, wie man Informationen im Netz bekommen
kann.
Das ist
gut, ja.
Social Media nennt sich das auf Neudeutsch. Und wir werden dann auch, da weise ich jetzt schon mal darauf hin, wenn ihr auf unserer Webseite Stadt-Radio aktiv sein wollt, unter dem jeweiligen Podcast, unter der jeweiligen Folge gibt es einen kleinen Informationsbutton. Da werden wir auch nochmal die ganzen Social-Media-Adressen niederlegen, damit man die jetzt nicht buchstabieren müssen, wenn es ein bisschen zu kompliziert wird.
Gut.
Ja, das war dann der April und jetzt geht es mit großen Schritten auf den 8. Mai zu.
So ist es.
Im Moment noch, begleitend auch, seit dem 8. April, war auch so gedacht, bis inklusive 8. Mai dann, in diesen 4 Wochen kann man in 10 Förderlokalitäten die wunderbaren Gesichter von 10 verschiedenen Menschen aus aller Welt sehen. Diese Ausstellung nennt sich, oder diese Plakate nennen sich Gesichter des Friedens, sind ganz großformatig nicht zu übersehen. Beide Zeitungen, NRZ und RP, haben relativ kurz darüber berichtet, Wo man das sehen kann, ich glaube, das zähle ich jetzt mal nicht im Einzelnen auf. Oder doch?
Doch, das würde ich
also
schon sagen.
Also Rathaus, bitte. Sparkasse, Blumen Jakobs, Volksbank, Modehaus Tenhave, Fleischerei Rühl, Buchhandlung Lesezeit, Zweirad Knopf und der Bestatter.
Bestatter Zweirad Forstius,
ich korrigiere, und Bestatter Knopf.
Martina Reimann, hast du
Martina
noch vergessen.
Martina Reimann, das Fotoatelier.
Dann haben wir die 10 zusammen. Ja, ja, super. Ja. Lohnt sich, habe ich selber gesehen, bei Blumengeschäft Jakobs, hochinteressant. Aber das ist nicht die einzige begleitende Aktion, ihr macht ja noch etwas Fahrradmäßiges.
Genau, wir wissen ja, wie gerne die Förder und alle drumherum Fahrrad fahren. Und wo kann man schöner Fahrrad fahren als in Friedrichsfeld, in Spellen und in Mehrum?
Bitte auch Mölln nicht vergessen.
Ja, da, so weit wollen wir dann doch nicht kommen, weil das ja doch dann die Strecke etwas zu sehr zieht. Deswegen haben wir gedacht, wir fangen in Friedrichsfeld an mit unserer Tour, fahren einmal durch Friedrichsfeld an der Schleuse vorbei und dann so langsam den Rhein aufwärts und enden in Mehrum an der NATO-Rampe. Und auf diesem Weg gibt es 15 Stationen, wo jeweils noch Spuren des Krieges sind, die man beim Vorbeifahren nicht wahrnimmt, aber die tatsächlich noch da sind. Was mich am meisten nochmal beeindruckt hat, wie viele Brücken über den Kanal damals waren und heute nicht mehr sind, kriegsbedingt. Wo wir das gar nicht so im Bewusstsein haben. Wir fahren da einfach drüber, gar keine Frage. Aber dass es da nochmal eine kleine Straßenbrücke gab, dass es eine Eisenbahnbrücke gab, die wir bis heute noch nicht wieder aufgebaut haben. Wem ist das präsent?
Ihr nennt das Erinnerungsrad-Tour. Mhm. Und ihr, das ist so geplant, wenn ich das richtig verstanden habe, es gibt dort kleine QR-Codes.
Ja, es gibt ein Schild, das ist DIN A3 groß, leuchtend gelb, kann man gut finden. Da ist ein Foto drauf, wie sah es vor 80 Jahren aus, und ein QR-Code, wo man noch mehr Infos bekommt auf einer Website. Das ist sicher super, dass man da so eine Tour machen kann und dann noch ein bisschen Info dazu bekommt.
Wie seid ihr an das ganze Material gekommen? Das muss ja eine ziemlich heftige Arbeit gewesen sein, großer Zeitaufwand, das ganze Material erstmal zu bekommen. Wo finde ich das überhaupt? Entsprechend aufzubereiten und dann auch noch zu publizieren.
Ja, es gibt ja zum Glück ein paar Lokalhistoriker. Der Pfarrer Kolks ist so einer davon, der sich da sehr gut auskennt, was die ganzen Kriegsgeschichten aus dieser Zeit angeht. Der kann das ganz genau auch schildern. Da haben wir uns etwas bedient. Der Alexander Berkel, der arbeitet beim ZDF in der History-Redaktion. Das ist ein gebürtiger Weseler. Der hat da auch 2 super Bücher zu gemacht und der hat uns auch unterstützt mit seinem Know-how und der Erlaubnis, sein Material zu benutzen. Und dann haben wir noch ein paar ortskundige Menschen gehabt, die sich auch sehr um Spellen und um die Natur da kümmern. Die kennen sich auch gut aus und die haben auch mitgeholfen, die Strecke zu entwickeln und werden auch mithelfen, die Tour aufzubauen. Also wenn dieser Podcast erscheint, ist die Tour fertig und dann könnt ihr auch losradeln.
Super. Du hast gerade gesagt, viele freundliche Helfer, die euch unterstützen bei eurer Arbeit, ohne die geht's nicht, gar keine Frage. Wie seid ihr an diese Leute gekommen?
Wir wollen ja auch nicht so gerne auf dem Schild gehoben werden. Wir zwei sind immer diejenigen, die sagen, uns könnt ihr ansprechen, hier sind unsere Kontakte, ihr könnt uns anrufen und Mails schreiben, es muss ja irgendwo zusammenlaufen. Aber ansonsten ist das schon eine muntere Truppe. Ich glaube, ich habe die ganzen Kontaktadressen eingetippt. Das sind über 50.
Schön.
Und das sind Leute von Institutionen, ja, von Schulen, von Kindergärten, ja, von Parteien, von Kirchen, von Vereinen, also querbeet, die alle irgendwie ihr Stückchen dazu beisteuern, dass es auch funktioniert. Die Stadt Förde unterstützt uns auch sehr freundlich, ja, und sehr nachhaltig. Ja. Das ist schon super.
Ja, das ist das Thema, was ich vorhin ganz kurz angerissen habe, Unterstützung. Einmal seitens einer relativ festen Gruppe, die sich gefunden hat, du sprichst von rund 50 Leuten, die dieses ganze Projekt unterstützen, auch mit Vorbereiten, gerade im Hinblick auf den 8. Mai. Das ist ja auch eine ziemlich logistische Herausforderung, könnte ich mir vorstellen. Aber wie seid ihr an diese Leute gekommen? Geht das über Mundpropaganda, ja, oder?
In erster Linie. Also an diesen Monatstreffen nehmen immer so zwischen 18 und 25 Leuten teil, eben aus den von Markus gerade erwähnten Gruppierungen. Und einer sagt es der anderen dem anderen, und so ist das zusammengekommen. Wir kennen beide sehr viele Leute, was in diesem Fall vom Vorteil ist. Ja. Und so ist diese Gruppe entstanden, und das bin ich sehr dankbar für, dass das so gut Hand in Hand läuft. Schön. Also das Motto wird da auch wirklich in die Tat umgesetzt und also mit Leben gefüllt.
Das kann man ja sicherlich mit dem manchmal etwas sehr vorschnell benutzten Begriff Ehrenamt verbinden. Ja. Und es ist gut, dass es wird ja immer bemängelt, es gibt immer weniger Leute, die bereit sind, sich ehrenamtlich einzubringen. Aber ihr seid in der oder habt die positive Erfahrung gemacht, dass es genügend Leute gibt, die bereit sind zu helfen und sich damit einzubringen.
Ja, natürlich sind auch die üblichen Verdächtigen dabei, aber ohne die kommt man nirgendwo aus. Ja, das ist so.
Klar. Du hast oder ihr habt gerade gesagt, Schulen, Vereine, da müssen dann auch Kontakte geknüpft werden. Und wie werden diese Institutionen, Einrichtungen, wie auch immer, Gruppierungen mit Informationen versorgt?
Ja, da hat die Marlies auch immer schön die Runde gemacht. Die ist dann ja auch nicht bange, einfach mal irgendwo anzuklopfen. Und also soweit ich weiß, die Otto-Willmann-Schule macht was. Die Erich-Kästner-Schule hat sich überlegt, an dem Tag selber morgens eine eigene Menschenkette zu machen, auf dem Marktplatz, soweit ich weiß. Ich hoffe, dass das auch so klappt. Die messen wir natürlich ab und zählen die an unsere mit dran. Und hier die Gesamtschule, Comenius Gesamtschule, die macht auch etwas zum Thema. Die Kindergärten, habe ich gehört, machen unterschiedliche Aktionen und Projekte. Uns war wohl wichtig, dass nicht so eine Bewegung entsteht, dass man quasi als Schulveranstaltung da halb gewollt, halb gezogen hingeht, sondern dass die Leute, die zur Menschenkette kommen, dass die tatsächlich aus dem Bewusstsein kommen, ja, wir wollen ein Zeichen setzen, ein Zeichen dafür, dass wir dankbar sind für 80 Jahre Frieden, ein Zeichen dafür, dass wir diesen Frieden auch weiterhin wünschen und da einfach ein Signal setzen, dass dieses Erinnern an die Vergangenheit auch etwas ist, was für die Zukunft Bedeutung hat. Mhm. Und das möchten wir gerne, dass das als Zeichen in die Welt geht.
Ja, aber wenn ich euch richtig verstehe, ist das doch schon auf eine sehr große Resonanz, auch also eine positive Resonanz aller Orten gestoßen. Also, oder gibt es auch irgendwie jemanden oder eine Situation, wo ihr dann gehört habt, nee, das ist nichts für uns?
Ja, also grundsätzlich läuft man mit der Thematik natürlich offene Türen ein. Ja. Also Frieden, wer will das nicht? Das ist gar keine Frage. Spannend wird es ja immer an der Stelle, was meint man denn jetzt eigentlich mit Frieden? Da wird ja auch, also was ich sag mal, heute tauchen ja Leute auf und sagen, wir sind hier die Friedensbewegung. Aber man hat den Eindruck, die wollen irgendwie was ganz anderes. Da verdrehen sich offensichtlich auch ein bisschen die Begriffe. Aber das führt uns Gott weiß wie weit. Also unser größter Gegner wird vermutlich die Bequemlichkeit sein. Wir machen ja auch die Erfahrung, die Veranstaltungen, die wir machen, die sind gut besucht, da kann man nicht meckern. Also wenn 150 Leute zu einem Gedenken nach Mehrum rauskommen, wo sie nicht mal genau wissen, wo das ist mehr als bemerkenswert. Nachher waren 90 Leute noch zum Filmgucken da, auch ganz großartig, aber das sind noch keine 2000. Und theoretisch müsste von denen, die jetzt da waren, jeder nochmal 10 Leute motivieren. Und ich habe in Förde, ehrlich gesagt, ich glaube noch nirgends 2000 Leute zusammen gesehen, mit einer Ausnahme, Karneval. Zu Karneval sind es mehr. Deswegen haben wir ja auch den VKV schon mal angesprochen und die fragten nämlich, können wir euch helfen? Und dann haben wir gesagt, ja, kriegt das irgendwie hin, dass das die zweitgrößte Veranstaltung nach Karneval in Förde wird. Dann wäre ich sehr zufrieden. Aber die Frage ist halt, bewegen sich die Leute aus ihren Häusern raus und sagen, wir stellen uns für das Anliegen des Friedens mal eine Stunde auf die Straße? Auch wenn wir vielleicht nicht sofort einsehen, ob das den Frieden befördert. Weil da zuckt Putin nicht und Netanyahu zuckt auch nicht, weil in Förde 2000 Leute auf der Straße stehen. Aber vielleicht hilft uns das, ein innerliches Gerüst zu haben und zu sagen, wir treten ein für Frieden, wenn wir sehen, wir sind nicht nur 100 oder nur 10 oder nur 50, sondern es stehen mal 2000 Förder nebeneinander für eine gute Sache. Und es stehen Kinder neben Greisen für eine gute Sache auf der Straße und bieten ein tolles Bild. Also ich denke, das wird großartig aussehen und ich freue mich schon auf die Drohnenaufnahmen, die ein lieber Mensch uns zugesagt hat. Also ich stelle mir das richtig toll vor, wenn dann so eine Drohne da über die Bahnhofstraße fliegt und da ist eine bunte Menschenkette von freundlichen Leuten, die nett ins Bild gucken. Und es sind 2000, es nimmt gar kein Ende. Also was wäre das für ein Bild für Förde? Klasse.
Hoffen wir das, um auf die Drohnenaufnahmen zu kommen, dass wir dann auch mit dem Ordnungsamt der Stadt Förde da klarkommen, dass wir die...
Da bin ich sicher, Herr Uhl ist da uns sehr behilflich bei allen Genehmigungen, die wir brauchen und sowas. Ich fand es schon bemerkenswert, dass er zu unseren Treffen gekommen hat, Fragen beantwortet. Das ist auch nicht selbstverständlich.
Ja, prima. Stimmt.
Gut. Ja,
also da war schon überall großes Entgegenkommen, um das nochmal zu unterstreichen. Ich freue mich natürlich auch auf den 8. Mai. Am Anfang war vom Wetter mal die Rede. Mhm. Bisher hatten wir immer sehr gutes Wetter am 8. Mai, bis auf eine Ausnahme mal vor vielen Jahren, wo wir Regenschirme aufspannen mussten. An diesem 8. Mai, bin ich sicher, müssten es Sonnenschirme sein. Man ist uns überall mit offenen Gesichtern und sehr bereitwillig entgegengekommen. Ich hatte jetzt schon Gelegenheit, in einigen Kindergärten oder Kindertagesstätten Kinderhände, bunte Kinderhände abzuholen, die aneinandergereiht demnächst die Schaufenster schmücken werden, um auch einzuladen.
Ja, jetzt hat Markus gerade das wichtigste Thema angesprochen. Wie bekommt man die Leute auf die Straße? Sprich, man muss Werbung machen, man muss informieren, man muss sie darauf aufmerksam machen, am besten mit der Nase draufstoßen, um die Bequemlichkeit so ein bisschen zu durchbrechen. Was habt ihr da geplant? Was wird da noch in den nächsten Tagen auf uns zukommen, um die Leute halt auf die Straße zu holen?
Ja, wir haben jetzt angefangen, den Nachbarn Handzettel zu geben, weil wir wollen ja auch für eine ganz kurze Zeit dann bei der Menschenkette halt die Straße sperren.
Nachbarn
an der Strecke wohnen,
da kommen also, dass die auch halt mal drauf zurück,
schon mal Bescheid wissen, was ist denn da los bei uns vor der Tür und vielleicht kommen sie auch raus und machen mit, das wäre natürlich super. Wir haben ein paar Helfer gefunden, die uns so Dreieckständer aufstellen, wo nochmal Plakate überall in den Stadtteilen auch erscheinen werden. Wir haben jetzt gestern Banner in Auftrag gegeben, die an markanten Punkten, zum Beispiel an der Pauluskirche, die in Spälen, glaube ich, und an der Frankfurter Straße, meine ich, so große 5-Meter-Banner, wo das nochmal draufsteht mit dem Termin. Es gibt Handzettel, Plakate, es gibt eine Facebook-Seite und so alle möglichen Kanäle versuchen wir jetzt zu bespielen mit Informationen.
Alle möglichen Kanäle heißt also auch Medien?
Ja, sicher, die Zeitung hat auch schon berichtet, wird auch weiterhin berichten.
Und es gibt darüber hinaus Kontakte zu den Lokalsendern, also Radio KW sowohl als auch zum WDR, Studio in Kleve und zur Aktuellen Stunde.
Prima.
Die haben alle signalisiert, sie würden berichten.
Auch im Vorfeld, denn das ist ja jetzt erstmal das Wichtige.
Im Vorfeld bin ich überfragt, das macht die Doro Dicke aus unserem Bündnis. Sie ist mit allen dort im Kontakt, die ich gerade genannt habe, aber ob da im Vorfeld schon was passiert oder nur am 8. Mai, da bin ich jetzt überfragt.
Vorfeld wäre ja dann auch ganz wichtig, um die Leute dann darauf aufmerksam zu machen, jetzt kommt doch. Vielleicht hilft ja auch unsere Podcast-Folge ein klein wenig mit.
Da setzen wir drauf.
Ja, hoffen wir das. Ja, jetzt mal zu dem 8. selber. So ein paar technische Informationen oder wie auch immer. Das soll starten am Soldatenfriedhof an der Röntgenstraße. Nein, an der Friedhofstraße.
Friedhofstraße ist der eine Punkt.
Ja.
Der andere ist das Mahnmal Buschmannshof.
Das ist der, ich wollte gerade sagen Ziel, Quatsch. Es ist ja kein Marsch, sondern kein Lauf, sondern zwischen diesen beiden Polen soll eine Menschenkette sich bilden.
Und da würde ich gerne noch eben was sagen, was vorhin untergegangen ist, nämlich die Beteiligung der Schulen, hat Markus ja im Einzelnen genannt. Es gab diese Woche schon eine wunderbare Begegnung am Mahnmal-Buschmannshof mit über 70 Kindern. Das waren 3/4 Schuljahre von der Otto-Willmann-Schule, die dort hingekommen sind, weil sie im Mai eine ganze Woche sich mit dem Thema Demokratie beschäftigen werden. Und das ist ja auch eines unserer Anliegen. Wir haben das vorhin gehört, dass man das mit dem Frieden bewahren und Menschenkette, Friedenskette auch leicht in falschen Hals kriegen könnte. Unsere Demokratie, die ja auf den schlimmen Erfahrungen des Dritten Reiches nicht aufbaut, sondern das, der Gegenpol dazu ist, Gott sei Dank, ist im Moment stark gefährdet. Und auch dafür soll die Menschenkette ein deutliches Symbol sein. Und diese 9-10-jährigen Kinder, die wussten wirklich schon Staatsformen von Monarchie über Diktatur bis hin eben, wir dürfen wählen, wir haben einen Klassenrat und so weiter aufzählen. Und das war ein äußerst ertragreicher Vormittag dort am Mahnmal. Da wurde dieses kleine Mahnmal, was da seit 1987 steht und an 99 Kinder erinnert, an Kinder ukrainischer Zwangsarbeiterinnen, die in dem Krupp-Lager dort gewesen sind. Und also mehr als 99 Kinder waren da, in Hochzeiten mehrere hundert. Aber im Hungerwinter 1944-45 sind 99 Säuglinge und Kleinstkinder, das jüngste Mädchen starb mit 2 Tagen nur, hauptsächlich an Unterernährung und an Seuchen verstorben. Und an diese Kinder erinnert seit 1987 das Mahnmal. Mhm. Und da wird also auch ein Punkt dieser Kette sein. Ja, und dazwischen spannt sie sich auf und nach Möglichkeit schön verteilt zwischen dem Ende.
Zwischen den beiden Polen.
Zwischen den beiden Polen. Ja.
Und wo wir gerade bei den Engagierten sind, wir dürfen das Gymnasium natürlich nicht vergessen. Das Fördergymnasium macht ein Kunstprojekt, ist in der Planung. Die wollen also an dem ganzen Streckenverlauf so Kunst, wie soll man das nennen?
Kunstwerke präsentieren.
Also da wird irgendwas passieren. Wie es genau aussieht, wissen wir noch nicht. Das ist noch in der Mache. Ja. Aber die begleiten dann quasi diese Strecke, die dann über die Bahnhofstraße führen wird, um diese beiden Pole der Menschenkette zu verbinden.
Also nochmal, ein Pol Soldatenfriedhof, Friedhofstraße, dann geht die Menschenkette bis zur Bahnhofstraße, die Bahnhofstraße entlang bis zur Einbiegung
Erstmal Kreisverkehr, dann?
Kreisverkehr, da wechselt ihr, glaube ich, die Straßenseite.
Die Straßenseite,
Und dann geht es bis zur Straße am Kindergarten.
Gegenüber von Netto rein.
Ja, und dann das restliche Stück bis zum Mahnmal Buschmannshof.
Genau. Und auf der Strecke stehen überall Ordner an verschiedenen Positionen, die wir dann schon vorbereitet haben. Es wird so ungefähr 40, 50 Ordner geben mit Ordnerbinde, wie sich das gehört. Und die sorgen etwas dafür, dass die Verteilung der Menschen gut funktioniert. Dass das am Ende dann, wenn wir sagen, ab 16 Uhr versammeln sich alle nach Möglichkeit. Wer nicht so lange stehen kann, kann auch gerne ein bisschen später kommen. Dann kann man sich ein bisschen unterhalten auf der Strecke, kann gucken, dass es gut verteilt ist. Und dann wollen wir gerne um 17 Uhr alle Glocken in Förde ansetzen. Am lautesten wird man sicherlich die Pauluskirche hören. Die anderen sind ein bisschen weiter weg. Wir haben sogar noch eine eigene Friedensglocke dabei, die wir dann bei der Gelegenheit dann auch vermutlich über die Straße ein bisschen schieben. Und dann wird es so einen richtigen Kettenschluss geben, dass sie sich gegenseitig die Hände reichen, dass dann auch der Verkehr zum Erliegen kommt und wir so für 5 Minuten wenigstens dann tatsächlich spüren, wir sind jetzt hier 2000, 2500, 3000, 4000, 10.000 Menschen, die sich die Hand reichen. Mal gucken, wie viel es wird.
Das wäre noch mal eine Frage. Wie lange wird die oder soll die Kette geschlossen bleiben?
Ja, tatsächlich dürfen wir nicht ganz lange, weil da sagt die Polizei natürlich auch hier, dass wir den Verkehr stilllegen. Das ist nicht der Plan. So etwa 5 Minuten haben wir gedacht, dass man es einmal spüren kann, bis die Hände feucht werden.
Gut, und dann gibt es noch etwas Wichtiges, wenn das alles vorbei ist, das wollen wir nicht unterschlagen.
Ja, das ist auch tatsächlich wichtig. Jetzt vermute ich, die einen oder anderen werden dann nach Hause gehen wollen oder wenn die dann, weiß nicht, vielleicht hat es ja doch geregnet und man hat ein bisschen feuchte Nase. Aber alle, die noch Lust haben, können dann hinter die Pauluskirche kommen, auf den Kirchplatz. Da wird es noch eine kurze Kundgebung geben, es wird Musik geben, es wird ein bisschen was zu trinken geben, ein bisschen was zu essen zur Stärkung. Wir nennen das ein kleines Friedensfest, also es wird kein rauschendes Gelage werden, aber es wird so sein, dass man es gut aushalten kann noch miteinander, dass man auch kurz sitzen kann und ein bisschen plaudern kann und dem Bürgermeister zuhört, der noch ein paar Worte des Friedens sagt. Und Thomas Hecker, der musizieren wird, vielleicht kommen noch weitere Musikanten dazu. Das wird sicherlich noch eine schöne Stunde da werden.
Tja, ich glaube, einen besseren Abschluss können wir gar nicht.
Dann gibt es aber nicht nur den Abschluss an dem 8. Mai. Es geht dann doch noch ein bisschen weiter.
Ja.
Ich möchte die Frauen jetzt ins Spiel bringen. Es gibt Frauen, die den Friedensnobelpreis bekommen haben. Die erste dieser Frauen war Bertha von Suttner. Mhm. Und da gibt es dann 8 Tage nach dem 8. Mai, nämlich am Freitag, den 16. Mai, um 19 Uhr im Katharina-von-Bora-Haus, Röntgenstraße 77, einen Vortrag zu Bertha von Suttner. Und man kann sich dort auch noch eine Plakatausstellung anschauen über die Frauen, die den Friedensnobelpreis bekommen haben. Angefangen von Alva Myrdal, einer schwedischen friedensbewegten Frau, bis hin zu, weiß ich jetzt im Moment keinen Namen mit Z, aber auf jeden Fall sind es 12 oder 13 ausführliche Textplakate, die man da sehen kann. Und nochmal eine Woche später in Friedrichsfeld im Gemeindehaus eine Lesung. Leider kann ich dazu jetzt weder den Namen der Autorin sagen, die aus ihrem Buch liest. Es geht aber um das Thema, Markus hat vorhin gesagt, dann bin ich ja der Nachkriegsenkel, um diese Enkelgeneration und die Aufarbeitung der Fragen, die sich damit auftun, geht es bei dieser Lesung in der Wilhelmstraße im Gemeindehaus in Friedrichsfeld. Dann in der nächsten Woche im Mai. Aber das wird dann alles nochmal publiziert in der Presse auf jeden Fall. Und so ziehen die Wellen des 8. Mai dann doch noch ein paar Kreise mehr. Und es ist nicht mit dem Fest ganz zu Ende, obwohl das der Höhepunkt ist.
Damit wir das Halbjahr dann vollkriegen, machen wir tatsächlich am 13.06. noch etwas zu Nikolaus Groß und Bernhard Letterhaus. Also das sind die Menschen, die aus katholischer Überzeugung, aus der katholischen Arbeiterschaft Widerstand geleistet haben und dafür auch das Leben verloren, weil sie hingerichtet wurden von den Nazis. Das ist dann vielleicht auch noch ein kleiner Punkt, der tatsächlich auch aus unseren Plänen erwachsen ist, jetzt vor ein paar Tagen noch.
Und all diese Termine und Daten sind dann auch auf einer Webseite bzw. bei Facebook in den sozialen Medien zu finden. Nochmal, wir werden das in dem Infotext unter der Podcast-Folge dann nochmal aufschreiben, damit man da bei Interesse nachgucken kann. Wenn auch eine E-Mail-Adresse für jemanden, der eventuell Fragen hat zu dem 8. Mai, wie er sich eventuell vielleicht dann auch selber mit beteiligen kann, mit einbringen kann, sodass unsere Zuhörerschaft rundherum gut informiert ist, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch beiden, wünsche euch wirklich alles erdenklich gutes Wetter, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Voraussetzung.
Ja.
Und dass diese 2000er Zahl nicht nur erreicht, sondern vielleicht sogar übertroffen wird.
Ich denke, das wird ein schönes Event. Man sollte dabei gewesen sein. Denn
es ist historisch für Förde. Es ist
historisch für Förde.
Ja.
Und wir freuen uns, euch alle zu sehen.
Ja, vielleicht nicht nur für Förde. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die angrenzenden Kommunen, der eine oder andere, wenn er davon eine Info bekommt oder etwas mitbekommt, gerne daran teilnimmt.
Auf jeden Fall. Also Weseler, Dienstlagner, wir nehmen alle.
Kommt alle. Hünxe nicht zu vergessen.
Genau. Herzlichen Dank, alles, alles Bitte. Gute und toi, toi, toi für den 8. Mai.
Dankeschön.
Vielen Dank.